Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management in Wien.
Herzlich willkommen beim Börsenradio, Deutschlands Börsenradio Nummer 1. Ich bin Andi Groß. Lassen Sie uns ganz kurz zurückdenken ans letzte Interview. Vor etwa 3 Monaten im Sommer dieses Jahres hat Ex-EZB-Chef Mario Draghi seine Thesen veröffentlicht zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas durch Bürokratieabbau, bessere Nutzung von Technologien. Und Sie, Herr Matejka, Sie waren begeistert. Sie haben gesagt, boah, das müsste man im Prinzip alles ausdrucken und diese 69 Thesen an die Tore von Brüssel tackern und so weiter. Ein Zitat von Ihnen ist mir im Ohr geblieben. Du brauchst weniger Bürokratie, du brauchst weniger Administration, du brauchst eine Art Fiskalunion, ohne die geht es nicht. Und ganz interessant, seit dem 5. November hat ja dieses Thema eine ganz andere Dynamik bekommen, Stichwort USA. Und Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde hat das auch genauso adressiert auf dem European Banking Congress, der war Ende November dann in Frankfurt. Ist das dieser Knall, also ich spreche jetzt von Trump 2.0, ist das dieser Knall, den Europa offensichtlich braucht, um wach zu werden, um in die Puschen zu kommen?
Ja, also ich glaube, es ist überraschend, dass es noch immer nicht passiert ist. Und auf diesen Knall muss man offensichtlich warten. Denn die Vorgaben, die durch die Draghi-Thesen gegeben sind, sind ja jetzt nicht wirklich Rocket Science. Sie sind nur komprimiert und mutig präsentiert worden. Alles andere ist ja in Wirklichkeit jedem halbwegs normalen Experten oder der sich damit beschäftigt, ziemlich schnell vor die Augen getreten. Und noch viel mehr den Betroffenen, die ja nicht nur am Kapitalmarkt mit Bürokratie und Administration zu tun haben, sondern kreuz und quer durch sämtliche Sektoren und Bereiche der Wirtschaft bis ins Private hinein sich eigentlich belastet fühlen und keinen Sinn oder direkten Nutzen daraus erkennen können. Und genau dieses Gefühl, das zeigt sich ja genau in den Wahlergebnissen querbeet, dass diejenigen, die unzufrieden sind, immer mehr werden, obwohl man sagt, es geht uns doch so gut. Darüber wird die Transparenz auch immer mehr belastet, nämlich zu erkennen, dass dieses Gutgehen eigentlich auf Basis der Reserven, die man in den letzten Jahrzehnten angespart oder angereichert hat, geschieht, dass die Wachstumsraten außerhalb Europas in Wirklichkeit viel stärker und nachhaltiger, also sustainable, viel steiler und stabiler agieren, teilweise auch auf dem Know-how, das wir aus Europa in die anderen Staaten, Stichwort Amerika, exportieren, weil es dort eben leider Gottes bessere Möglichkeiten gibt, dieses Know-how in Wachstum zu tragen. Also genau diese einfachen low-hanging fruits, die Intellectuals, die kommen jetzt mehr und mehr an die Oberfläche, weil man halt Anführungszeichen Angst hat, sein Regierungsregulativ in Gefahr zu sehen und Stichwort Rechte und ähnliches. Regierungskomposition. Ich glaube auch, dass es Zeit ist, durch die Wahl in Deutschland zu erwarten, dass der Einfluss oder die Sprache der Wirtschaft in den Regierungsprogrammen zunimmt. Denn die sind ja, die es am Ende dann auslöffeln müssen. Und ich denke mal, da haben wir sogar den leisen Vorteil, dass diese Administration und Bürokratie so querbeet über alles drüber läuft, dass wir von allen Seiten genau diese Fragestellung bekommen, ist das denn notwendig, die, I don't know, Regenwürmer zu zählen, bevor ich eine Straße baue und ähnliches. Das sind so Dinge, die, glaube ich, sehr schnell dieses Bürokratiethema adressieren können. Es wegzubekommen hingegen ist ein mühsamer Weg.
Das heißt, wir bräuchten im Prinzip so eine Art Elon Musk, Department of Government Efficiency, witzigerweise DOGE dann abgekürzt. Mhm. Aber ich will keinen Exkurs machen in Richtung Krypto.
Es gibt da wirklich eine Hoffnung und still und leise hört man es auch aus den Ämtern, dass sie sich dessen auch selbst bedienen. Natürlich trauen sie sich das nicht so nach außen zu tragen. Aber das Stichwort künstliche Intelligenz könnte hier hilfreich sein. Denn jemand, der mir diese Dokumentenerfordernisse im Hintergrund ordnet, schichtet, vorausfüllt auf Basis der Daten, die ich ohnehin in meinen Systemen schon habe, die ich zwar offiziell 20 Mal brauche, aber wenn das einer für mich macht, auf Knopfdruck, der könnte diesen Dokumentenwahnsinn zumindest mildern.
Aber ich muss jetzt so laut lachen. Ich weiß nicht, kennen Sie Reinhard May? Reinhard May, den Chansonisten, also da war ich ein ganz junger Kerl, da hat er mit seinen Songs da über den Wolken, das ist sicherlich eines der bekanntesten, ist er durchgestartet. Und da gab es doch auch diesen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Richtigkeit des Durchschriftsformulars. Und dieses Ding geht also auch noch weiter. Ja. am Ende des Songs ist er dann völlig gefrustet und fertig, weil er also wirklich von Tür zu Tür gerannt ist. Und einer sagt dann, komm, setz dich hier hin auf diesen Wagen, ich schieb dich ein bisschen in der Gegend rum, das sind nämlich diese Anträge, bla 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 bla, die kein Mensch braucht und die jetzt zur Datenvernichtung gehen. Also dieses Thema, das ist ja uralt.
Das ist uralt, ja, ja, genau. Das haben wir bei Asterix Obertrom auch schon, ja. Also das sind so Dinge, die einem aus der Logik heraus entgegentreten. Das ist allerdings philosophisch betrachtet ein gewisser Überhang an Macht in nicht produzierten Bereichen, die dann logischerweise aufgrund dieser Positionierung dafür sorgen, dass die erhalten bleibt. Und das bedeutet neue Regulatorien, die ja nicht dumm sind, die Leute auf der anderen Seite, aber sich nur schützen wollen vor irgendwelchen Rotstiften, die das sagen, hey cool, den siebten Durchschlag braucht man nicht wirklich. Und genau das passiert halt in der jetzigen Zeit zuhauf, weil eben durch Corona, durch alle möglichen Bedrohungssituationen etc. genau dieser Cocooning-Effekt auch in der Arbeitswelt sich schützen zu wollen zugenommen hat. Und genau das sollte man eigentlich als Agenda einer Regierung mehr und mehr ins Zentrum holen. Und ich weiß, dass viele Ämter auch bereits eben mit dem Thema künstlicher Intelligenz ihre eigenen Anforderungen, die sie ja selbst verarbeiten müssen, gar nicht anders verarbeiten könnten. Was jetzt bedeutet, dass dieser Wagen, auf dem der Reinhard May gesessen ist, halt dann mit Festplatten voll ist, die dann irgendwann geschreddert werden. Aber am Ende hat man diesen Kreislauf zu Ende gebracht und damit ist das Ding zur Ruhe und wir können uns auf andere, wichtigere Sachen konzentrieren.
Zum Beispiel uns als Europa, als Fiskalunion, als Kapitalmarktunion zu emanzipieren von den USA?
Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was hilft. Sich jetzt hier irgendwelche Allianzen zu bilden und zu sagen, hey, komm, hilf mir bitte hier oder hilf mir bitte da. Das ist sinnlos. Ein Donald Trump ist nur deswegen dort, wo er ist, weil er genau das nicht macht. Weil er sagt, ich schütze euch. Ob er das jetzt wirklich tut, das kann man massiv bezweifeln, weil die Agenden, die er de facto hier in den Raum gestellt hat, sind in Wirklichkeit lauter Selbstschussaufbauten. Und dass die Chinesen dem zusehen und sagen, oh je, jetzt fürchten wir uns noch etwas mehr, glaube ich nicht. Und dass die Russen diesbezüglich, die sich sowieso in einer Kriegstoleranz befinden und das Ganze nach oben jubeln, einfach so sagen, na cool, cool, jetzt ist mein Kumpel da, jetzt da gehen wir einen heben. Das ist komplett unrealistisch. Das heißt, jeder beginnt auf sich selbst zu sehen. Und die EU ist, was das betrifft, kein starker Partner. Sie hat am globalen Universum, im globalen Wirtschaftsuniversum eine geringe Rolle. Sie hat früher den intellektuellen Part gespielt. Sehr viele Technologien sind in Europa entstanden und dann eben woanders zur Spitze gebracht worden. Sie sind, was den Handel betrifft, historisch verbrämt, ist mittlerweile komplett zum Erliegen gekommen, diese Rolle. Also sie sind, was das betrifft, noch halbwegs vermögend und arbeiten daran, dass sich das gerade ändert. Also EU muss was tun.
Ja, ich denke so dran, Stichwort KI, was also wirklich gefühlt in jedem zweiten Interview spätestens fällt, die meisten Patente in diesem Bereich kommen, ich glaube sogar aus Deutschland oder zumindest aus Europa, aber das Thema zu Geld zu machen, das machen dann wieder andere. Also dieser Weckruf für Europa, kann Europa das schaffen?
Ich denke ja. Ich denke, Europa hat wirklich, also das Technologie-Know-how, das Europa nach wie vor in sich trägt, das ist mehr und mehr, glaube ich, verbirgt, Fraunhofer-Institut und all diese Thinktanks, die wir haben, die sind in dem neuen Universum, das wir haben, insofern bevorteilt, weil sie die Umsetzung verlangsamt haben. Das klingt ein wenig zynisch, aber das Thema AI ist in Amerika dermaßen heiß gelaufen, in China dermaßen missbraucht worden, dass man jetzt beginnt, die Effekte der negativen Rounds, die sich daraus ergeben, zu erkennen und die werden wir dann irgendwann einmal konsumieren müssen und dann werden viele sagen, das will ich nicht mehr. Also diese extremen Preisanstiege, die sich zu erwarten lassen, nachdem die Datencenter alle aus dem Boden geschossen sind, alle nicht billig sind, diese Chips kosten erstens ein Vermögen, zweitens die Elektrifizierung dieser Data Miner müssen ja diesbezüglich, das ganze Machine Learning ist ja in Wirklichkeit auf einer massiven Energiekonsumation aufgebaut. Und die muss dann irgendwann einmal monetarisiert werden können. Und das kannst du nicht in der AI automatisch erwarten, denn die AI ist ja grundsätzlich etwas, das den Durchschnitt präsentiert. Alle Daten, die werden de facto über den Durchschnitt gekehrt. Das heißt, die einzige AI, die Sinn macht, ist die AI, die du dir selbst in deinem Unternehmen auf Basis deiner Daten, die du dir als Vorteil gegenüber anderen erschaffen hast, ausnutzt, um daraus A, interne Prozesse zu verkürzen, B, Aussagen zu beschleunigen und C, vielleicht Trends vor anderen zu erkennen. Das ist der wirkliche Kern.
Aber
das kannst du aber nicht über den Globus spannen. Das heißt, es muss Verlierer geben in dem Zusammenhang. Und diese Verlierer, auf die können wir schon warten. Wir müssen aufpassen, dass wir dann, wenn das passiert, genau diesen Zug der Zeit erkennen und uns über die hinwegsetzen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie halten da so ein bisschen den Ball flach, den Finger mahnend erhoben. Was sagen Sie denn Menschen, Experten, die sagen, red nicht so mit mir, schau nach Amerika. Dort gibt's unendlich viele Beispiele, wie aus diesem Thema schon Geld gemacht wird, Profit gemacht wird.
Ja, das ist richtig. Und es ist natürlich auch klar, dass das Thema künstliche Intelligenz dermaßen ein Wachstum signalisiert. Dieses Wachstum ist allerdings insofern gebremst, weil man mit der kurzen Nachricht, mit der kurzen Lösung natürlich kurzfristig auch positive Effekte verbindet. Mittel- bis längerfristig muss die Lösung aber belastbar sein. Und das ist bei AI nicht immer der Fall. Das bedeutet, dass man auch die Informationen, die man bekommt, auf Wahrheitsgehalt belastbar machen muss. Und genau deswegen hat man die Arbeit trotzdem. Man hat vielleicht nicht 100% dieser Arbeit, aber man muss, wenn man eine Aussage, denken wir nur an die medizinischen Aussagen. Wenn du eine KI beauftragst, eine medizinische Aussage zu treffen über ein bestimmtes Thema, dann bekommst du das in Sekunden. Oder sagen wir in einer Minute, wenn es wirklich extrem ist. Aber du musst die Daten, die da drinnen angeführt sind und in Konnex mit anderen Daten bringen, die musst du überprüfen, ob das stimmt. Denn sonst kommt am Anfang der KI, hast du hineingeschrieben, die Hauptstadt von Österreich, Fragezeichen, war Klagenfurt. Weil in den meisten Medien etc. mehr Klagenfurt vorgekommen ist als Wien und deswegen hat die KI gesagt, oh, das ist Klagenfurt. Also genau diese Fehler, die immanent drinnen sind, weil eben die KI die Summe der Daten verarbeitet und gewichtet, genau die Fehler musst du nach wie vor beachten. Das heißt, du kannst dich in Wirklichkeit nur auf deine eigenen Daten verlassen, die du schon einmal geprüft hast. Und dadurch reduziert sich dieser schnelle Usage der KI. Der Rest, der bleibt in gewisser Weise schnell, aber nicht so schnell, wie es sich jeder erwartet.
Also Sie machen damit, Sie tanzen damit, aber Sie tanzen relativ dicht an der Tür?
Ja, schon. Ich bin mehr bei den Hacken und Schaufeln, bei den Stromleitungen, bei den Datenbauern, teilweise die herkömmlichen Bauunternehmen, die fühlen sich natürlich happy about, das eine oder andere hier bauen zu dürfen. Teilweise sind es Offshore-Bauten in der Ostsee, weil das nah an den Propellern steht und dadurch die Dinge verkürzt werden. Ich denke mir, dass das eine oder andere ESG-Topic in Richtung Nuklear sich verändern wird aufgrund dieser Verschiebung der Gewichtungen. Stichwort Meta möchte Atomkraftwerke kaufen, damit sie die Datenfarmen auch beflügeln kann. Das sind alles Dinge, die jetzt den Globus ein wenig aus dem emotionalen und moralischen Gewicht heben. Das, glaube ich, ist ein richtiges Thema geworden. Aber die Nutzbarkeit der eigenen Daten, die Roboter, die Automatisierung in den Unternehmen, die wird sich beschleunigen. Das heißt, Unternehmen, die sich diesem Thema direkt widmen, die sind bevorzugter.
Wohin, global betrachtet, wohin fließt denn das Geld momentan?
Ja, 80% ist schon in Amerika. Die Amerikaner haben logischerweise, wenn man sich die Performance der Märkte ansieht, sich selbst als besten Hafen erkannt. Ich denke mal, dass die Opportunisten allerdings sehr stark und Amerikaner sind, was das betrifft, gegenüber dem Globus opportunistisch unterwegs, Europa erkennen werden. Ich denke mal, dass Europa, und deswegen ist die Performance des DAX, obwohl diese ökonomische Entwicklung in Deutschland ja so offensichtlich ist, dass die Regierung ein Totalversager ist, wissen wir ja nicht erst seit einem Monat, sondern das wissen wir schon lange, dass die Unternehmen eigentlich aufschreien. Ich kann mich an das Interview von Arubis in Amerika erinnern, wo es das Handelsblatt gedruckt hat, die gesagt hat, das ist unfassbar, bei euch in Amerika kriegst du nach 2 Wochen Erlaubnis für eine Metallabscheide. Anlage in Deutschland nach 6 Monaten hat sich der Beamte noch nicht einmal angesehen. Diese Dinge sind ja so evident die ganze Zeit schon und trotzdem hat Deutschland so performt und das ist auch, glaube ich, dem Globalopportunismus zurückzuführen, die sagen, es geht nicht mehr lange gut und der Deutsche ist ein sehr fleißiger Industrieller, der auch ein wissender Industrieller ist und dieses Dieses Versprechen, glaube ich, sieht man teilweise bereits im Markt. Noch nicht im restlichen Europa, aber als Beispiel geben, der liquideste Markt ist Deutschland natürlich einer, den man sieht.
Man sieht auch die Unterschiede, auch was die Bewertung angeht, bei den Blue Chips auf der einen Seite und auch wenn man die Blue Chips anschaut, auch nur ganz, ganz wenige, die jetzt da 2024 extrem punkten können. Aber gerade jetzt Nebenwerte, Unternehmen aus der zweiten Reihe mit durchaus soliden Geschäftsmodellen, die werden ja nach wie vor an der Börse verschenkt. Also Private Equity stellt ja schon mal den Champagner kalt, aber so richtig.
D'accord. Private Equity, M&A-Bereinigung von Marktveränderungen, also die Marktanteilsveränderungen meine ich. Ich glaube, das ist 2025 mehr als zu erwarten. Ich denke mal, dass dieser Sektor sich jetzt nicht aus einer Zinssituation, so wie ursprünglich erwartet, dass wenn die Zinsen sinken, dass Small Midcaps bevorteilt sind, sich primär erholen wird, sondern das geht viel schneller. Das wird in Richtung Übernahmen gehen. Da wird das deutsche Staruk, dieses Verbrechen an der Gesetzlichkeit noch einmal belastet werden. Sich das einmal durchzudenken, was da los ist, das ist ja kompletter Irrsinn, was sich Deutschland da geleistet hat. Das ist die Aufforderung zum Ausverkauf, aber ohne Gegenwehr. Also, dass das irgendein Jurist noch halbwegs normal durchgenickt hat, das ist für mich nach wie vor irgendwo ein Zweifel an der Gesetzlichkeit. Anyhow, in diesem Zusammenhang glaube ich, dass wir eine sehr sprunghaft, aber dann doch nachhaltige Interessenslage zugunsten dieser kleineren Werte oder mittleren Werte sehen werden, weil die sind ja wirklich gut. Das ist ja in Wirklichkeit nichts, wo man sagt, okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern das ist die Basis der Wirtschaft in Wirklichkeit und auch die Quelle der ganzen Large Caps. Und jeder Large Cap CEO, der da mitdenkt, der muss sich eigentlich mehr vor den Kleinen fürchten als vor den Großen, weil die Großen stechen sich eh nichts mehr aus, weil sie zu groß werden, aber die Kleinen zu holen. Und deswegen sieht man es auch bei Nvidia beispielsweise, die haben prall gefüllte Portokasse. Was machen die? Die akquirieren wie verrückt. Und das kriegen sie billig. Die akquirieren natürlich noch nicht in Deutschland, aber das werden andere machen. Und auch in Europa logischerweise, weil die Small Caps sind fast global ziemlich gestört, aber in Europa erst recht.
Und wie berücksichtigen Sie das in Ihrer 2025er Strategie?
Ja, ich denke mal, dass das Geschäftsmodell an sich neu bewertet werden muss. Wie attraktiv ist das für Dritte? Danach kommt erst der Preis. Wie spannend ist es für andere, sich dieses Modell anzueignen? Wie kann man das erwarten? Passiert es durch eine inszenierte Insolvenz oder passiert es durch eine Partnership, durch eine, I don't know, wir rücken näher zusammen Strategie? Ich glaube, das ist eher der Sache und dann muss man erst auf die Bewertung sehen. Denn das Potenzial in diesem Umfeld wird aufs Geschäftsmodell zu reduzieren sein. Es geht nicht anders. Eine Firma, die jetzt, I don't know, irgendeine Usance in sich trägt, die andere suchen, die wird gesucht werden. Egal, ob sie teuer oder billig ist. Und in dem Zusammenhang sind in Europa fast alle billig. Also so gesehen ist die Fragestellung nicht eine Bottom-up-Stellung, sondern eher eine Top-down-Stellung.
Wolfgang Matejka, danke schön fürs Interview.
Ich danke Ihnen, Herr Groß.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.